Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hier geht es heute um Menschen, die spurlos verschwinden. Es geht um Dinge, die wie aus dem Nichts auftauchen. Es geht ums Verlieren. Es geht ums Scheitern. Und es geht um die Schönheit des Scheiterns. Davon erzählt uns am Ende der Sendung der Schriftsteller und Krimiautor Heinrich Steinfest. Wenn eine Beziehung scheitert, dann ist das immer ziemlich bitter. Und ausgerechnet am Weihnachten im großen Streit verlassen zu werden, das wünscht man wirklich niemandem. Aber es geht vielleicht noch schlimmer, nämlich ohne Streit, ohne Ankündigung, ohne Begründung, wortlos. Ghosting heißt dieses Phänomen, wenn Menschen einfach den Kontakt abbrechen, spurlos verschwinden von jetzt auf gleich. Und über dieses Phänomen hat die Journalistin Tina Solimann ein Buch geschrieben. Das heißt genau so wie dieses Phänomen, Ghosting. Guten Tag, Frau Solimann.
Guten Tag.
Ja, warum tut jemand sowas? Einfach verschwinden, wortlos, spurlos.
Also, weil es bequem ist. Weil man sich dann einer Konfrontation entzieht. Und in dieser Konfrontation erfährt man ja vielleicht auch Dinge, die nicht so toll sind über einen selbst. Das vermeidet man. Man weicht dieser Konfrontation aus, spart Zeit und Energie und geht zum nächsten über. Denn das Regal erscheint ja gut gefüllt. Dank der Dating-Plattform gibt es ja vermeintlich sehr viele Optionen, den nächsten Menschen zu finden.
Das heißt, für den Ghost, also für den oder diejenige, die sich in Luft auflöst, ist das irgendwie ganz praktisch. Aber dieses an Weihnachten verlassen werden, was ich vorhin gesagt habe, Sie haben da so ein Beispiel in Ihrem Buch von einer Laura. Was macht das Ghosting mit den Geghosteten, um mal diese Worte zu benutzen?
Ja, soll ich kurz beschreiben, was passierte? Also sie hatte ein Weihnachtsfest mit ihrem Freund, mit dem sie 2 Jahre schon zusammen war. Die Familien waren zusammengekommen. Das war eine sehr enge Beziehung. Heirat, Kinder, stand alles im Raum und der Freund lobte sie noch. Er wisse gar nicht, wie er das verdient hätte. So eine tolle Frau, sie hat es wunderschön gemacht. Und am nächsten Tag, Weihnachten war zu Ende, steigt er in sein Auto und fährt weg. Für immer. Kein Wort der Begründung. Er war nie mehr erreichbar. Bis heute weiß sie nicht, warum er sie nach diesem wunderschönen Weihnachtsfest, wie sie es empfand, verlassen hat.
Und was macht das jetzt mit so einer Frau?
Oder es zerstört so einem Mann? Es zerstört sie geradezu. Also sie fühlt sich natürlich in ihrer Wahrnehmung unendlich getäuscht. Hatte sie sich das nur eingebildet? Hatte er nicht vielleicht sogar schon in diesem Lob seinen künftigen Abgang versteckt? Denn er musste wissen, dass er sie verlassen würde am nächsten Tag. Sie ist extrem verunsichert gewesen. Es war nicht das erste Mal, dass sie geghostet wurde. Heutzutage traut sie sich überhaupt nicht mehr in Beziehungen. Das ist 5 Jahre her. Es hat sie derart verunsichert, dass sie an sich selbst zweifelte, in ihren Grundfesten erschüttert wurde und tatsächlich sogar an Suizid dachte.
Ihr Buch, das ist prallvoll mit solchen Geschichten, die teilweise wirklich sehr erschütternd sind. Wie haben Sie das recherchiert? Wie haben Sie die Menschen dazu gebracht, sie so dicht an sich heranzulassen? Das ist ja wahnsinnig intim.
Ja, ich gelte ja schon so ein bisschen als die funkstille Tante, weil ich ja schon vor 11 Jahren ein Buch dazu geschrieben habe. Die Betroffenen kommen von sich aus auf mich zu und ehrlich gesagt wirklich täglich. Ich bekomme täglich Zuschriften von Verlassenen, aber auch von denjenigen, die die Menschen verlassen, also die sogenannten Geister. Die sind nämlich keine Geister, sondern sie sind tatsächlich aus Fleisch und Blut und sie sind durchaus mitteilungsbedürftig. Denn meist ist es denn doch so, dass der Geist auch nicht glücklich damit ist, dass er sich so verhält. Das Problem ist, viele verlassen auf diese Art und Weise, weil sie so gebaut sind, weil sie nicht anders können, weil sie sich selbst schützen wollen, weil sie vielleicht auch selbst Angst vor Nähe haben, weil sie den Konflikt vermeiden und auch selbst unsicher sind.
Das heißt, wenn wir vorhin so flapsig gesagt haben, für den Ghost, den Geist, ist das Ganze halt einfach eine praktische Sache. Das war vielleicht ein bisschen arg verkürzt. Sind beide eigentlich Opfer?
Ja, also ich glaube, was schlecht ist für den Ghost, du reifst ja nicht, wenn du den Kontakten und den Konflikten ausweichst. Insofern ist es für den Ghost in erster Linie schädlich. Aber natürlich schweigen oder tauchen viele Menschen auch ab, wenn sie sich schämen, wenn sie unsicher sind, wenn sie nicht weiter wissen, wenn sie sich nicht ausdrücken können. Wenn vielleicht sogar das Machtgefälle zwischen diesen beiden Personen so ist, dass der später Verlassene eigentlich in Wirklichkeit der Stärkere ist. Also das ist schon in der Tat etwas komplizierter, wenn jemand wortlos geht, weil Schweigen ist sehr, sehr oft Flucht.
Sie haben jetzt vorhin schon angedeutet mit dem Buch Funkstille, dass Sie das Thema schon länger umtreibt und Sie haben noch ein zweites Stichwort genannt, die Dating-Apps, wo Sie im Buch sehr deutlich machen, dass Sie glauben, dass das damit zugenommen hat. Sie schreiben an einer Stelle, was ist eigentlich passiert? Die Digitalisierung und das Internet. Wie kommen Sie darauf? Warum ausgerechnet im digitalisierten Zeitalter ist es so einfach, sich einfach vom Acker zu machen?
Weil man ja angeblich oder vermeintlich so viele Möglichkeiten hat, einen anderen Menschen zu finden. Also die Menschen lassen einen Laufsteg der Möglichkeiten an sich vorbeiziehen und wählen aus. Oder wollen wir besser sagen, sie wählen ab. Es ist ja eigentlich eine Abwahl. Und sie scheinen das Wählen so sehr zu mögen, dass sie aber nicht wirklich auswählen. Also du hast eine Menge an Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, der nächste bitte, also praktisch ein serielles Kennenlernen, aber du legst dich nicht fest. Also das Internet bietet die Tools und die Menschen nutzen sie dadurch auch. Es war ja früher eher schambesetzt zu gehen, ohne sich zu erklären, das war nicht fein, das war respektlos, nicht verantwortungsvoll. Die Dating-Plattformen aber haben sozusagen diese Funkstille in ihr Programm eingespeist. Du hast ja den Knopf, einfach weiterwischen und zack, weiter, der nächste bitte.
Das, was Sie schreiben, erinnert dann oft auch an die Forschung der Soziologin Eva Illus zum Beispiel über die Liebe in der durchkapitalisierten Gesellschaft. Also die argumentiert ja, dass die Liebe wahren Charakter hätte, dass das Date quasi eine Art Bewerbungsgespräch ist, die Beziehung ein Deal. Würden Sie das auch sagen, dass wir mit Dating-Apps eigentlich nicht mehr flirten, sondern quasi auf Shopping-Tour gehen und deshalb auch den Partner ohne Angabe von Gründen binnen 30 Tagen zurückgeben können?
Ja, klar. Passt einer nicht, geht er eben retour. Das haben mir wirklich die Leute, meine Interviewpartner, gesagt. Und in einer Welt, in der nicht nur Produkte und Dienstleistungen rund um die Uhr verfügbar sind, überträgt sich eben diese Wegwerfmentalität auf den Menschen. Wir sind es eben gewohnt, alles zurückschicken zu dürfen. Und dieses Retourerecht haben wir auf uns selbst übertragen. Also wir selbst zirkulieren unablässig wie Waren. Und so beschreiben mir das auch die Interviewpartner. Gefällt mir einer nicht, wird irgendwie weitergeklickt. Also weil.
Aber das ist ja schon ganz zu Beginn, noch bevor man sich überhaupt kennenlernt. Dann nach vielen Dates oder eben wie bei Laura nach einer mehrjährigen Beziehung das so zu tun, das ist ja doch ein anderes Kaliber.
Das ist ein anderes Kaliber, läuft aber aufs Gleiche heraus. Beziehungsweise die Menschen, die Betroffenen, die Verlassenen sind auch hochgradig verletzt nach kurzen Beziehungen. Auch nach 2, 3 Dates, wenn sie auf die Art und Weise verlassen werden. Sie fühlen sich entwertet, tatsächlich wie ein Ding weggeworfen. Sie sind ja nicht mal ein Wort wert. Also die Verletzungen gehen auch nach kurzen Beziehungen relativ tief. Denn dann, oder man hatte ja, wenn man die Beziehung noch nicht gelebt hat, den Alltag, den schnöden Alltag noch nicht gelebt hat, dann hatte man ja noch Wunschvorstellungen, Träume, Idealvorstellungen, Traumschlösser. Und man denkt ja dann, wenn der Kontakt frühzeitig abgebrochen wäre, was wäre wenn? Da waren doch alle Möglichkeiten. Es war doch eine traumhafte Beziehung. Also unendlich viele Betroffene fragen mich oder sagen mir, ich frage mich immer, was wäre gewesen, wenn? Wenn er sich erklärt hätte, wenn ich insistiert hätte, wenn ich nicht es gelassen hätte zu insistieren. Also die Menschen drehen sich wie in einer Endlosschleife, bekommen aber eben diese Antworten nicht.
Ist das am Ende auch schon so eine Idee, wie man sich vielleicht vor so etwas schützen kann oder wie man dagegen trainieren kann, früher ein bisschen nachfragen, auch wenn es eigentlich gerade so gut aussieht?
Ich glaube, der bessere Weg wäre, genauer hinzuhören. Denn meistens ist es so, dass der spätere Ghost, der verschwindet, schon vorab signalisiert hat, dass er vielleicht beziehungsängstlich ist, dass er so die Beziehung nicht will, dass er gesagt hat, ja, eigentlich wollte ich nicht, aber darauf kann er sich später übrigens auch immer wieder zurückziehen. Er hat ja gleich signalisiert, dass er kein Interesse hat. Oder noch besser oder wichtiger, wie ist er denn zuvor aus Beziehungen gegangen? Hat er da vielleicht das genauso gemacht, dass er einfach wortlos gegangen ist? Also, oder wie war es in der Familie? Transgenerationale Weitergabe von Verhaltensmustern. Hat man den Kontakt dort auch abgebrochen? Gibt es in der Familie auch Kontaktabbrüche durch Schweigen? Das alles spielt eine Rolle. Also eher genauer hinhören und vielleicht auch mal gezielt fragen.
Das empfiehlt Tina Solimann gegen das Ghosting. Das Buch, das heißt so, Ghosting, vom spurlosen Verschwinden des Menschen im digitalen Zeitalter. 358 Seiten für 18 Euro bei Klett Cotter. Vielen Dank, Frau Solimann.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Dass die Toten nicht verschwinden, sondern als Geister weiter unter uns weilen, davon waren so um 1900 die Menschen in Europa und Nordamerika überzeugt. Und in genau dieser Welt des Spiritismus, da spielt das Buch Die Kunst der Illusion. Der Autor dieses Buches, das ist ein Mann, der hat für dieses Thema wirklich genau die richtige Ausbildung. Matthew L. Tompkins, der ist nämlich Zauberkünstler und er hat in Oxford in experimenteller Psychologie promoviert. Und in seinem ersten Buch, das er jetzt geschrieben hat, da erklärt er, warum Menschen scheinbar Übernatürliches wahrnehmen. Und Anne Kolik, die hat Die Kunst der Illusion für uns gelesen. Jetzt habe ich gerade schon Geistererscheinungen quasi versprochen. Stimmt das überhaupt? Um was für Phänomene geht es ihm denn?
Es geht sowohl um Bühnenmagie und Shows und Illusionen, wie wir sie jetzt von Siegfried und Roy vielleicht kennen, und andererseits um ein ziemlich großes Spektrum an Übernatürlichem. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, da berichten Zeitgenossen immer häufiger von Erscheinungen und Geräuschen, von denen sie glauben, dass sie aus der Welt der Verstorbenen kommen. Mysteriöse Klopfgeräusche zum Beispiel oder Schrift, die plötzlich auf Schiefertafeln erscheint und Botschaften aus dem Jenseits überbringt, so glauben damals manche Menschen. Das alles passiert in Anwesenheit sogenannter Medien, also Menschen, die von sich behaupten, dass sie mit der Geisterwelt in Kontakt stehen. Viele dieser Medien allerdings, die werden vor Gericht gestellt und als Betrüger entlarvt. Auch das schildert Matthew L. Tompkins ganz klar in seinem Buch.
Das heißt, Tompkins guckt aber da als Skeptiker drauf. Das ist kein esoterisches Buch.
Nein, das ist ein absolut skeptisches Buch. Sie haben es ja gesagt, Matthew L. Tompkins, der ist professioneller Zauberkünstler. Er kennt sich also bestens damit aus, wie sich Menschen täuschen lassen und wie man sie glauben lässt, dass scheinbar Unglaubliches passiert vor ihren Augen. Und mit den Mechanismen unserer Wahrnehmung, die das erlauben, da hat sich Tompkins auch wissenschaftlich auseinandergesetzt in seiner Doktorarbeit in Oxford. Und da war die Fragestellung, was passiert eigentlich im Kopf der Zuschauer, wenn ein Zauberkünstler einen Gegenstand scheinbar verschwinden lässt? Und in seinem Buch zeigt Tompkins jetzt, dass Magier mit ihren Tricks wissenschaftliche Erkenntnisse über die Wahrnehmung wirklich lange vorweggenommen haben, teilweise um Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte. Okay. Und ein Beispiel, das kann man in dem Buch selbst ausprobieren anhand von Abbildungen. Das ist der sogenannte Damenkartentrick. Den hat sich der Zauberer.
Der Damenkartentrick.
Richtig, okay. Den hat sich der Zauberer Henry Hardin im 19. Jahrhundert ausgedacht. Vielleicht hat er ihn auch schon von früheren Zauberern übernommen. Das weiß man so genau nicht. Wollen wir es mal bei Ihnen testen?
Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay. Also, Sie schlagen das Buch auf.
Genau.
Da sehe ich schon Spielkarten.
Ich zeige Ihnen jetzt eine Buchseite.
Einfach, okay,
also auf der sind 4 Spielkarten abgebildet.
Damen.
Und bitte suchen Sie sich still und heimlich gleich mal eine von denen aus. Ich zeige die Ihnen nur in Ihren Gedanken. Okay. Und prägen Sie sich diese eine mal ganz genau ein. Schauen Sie sich von dieser einen Karte alle Details genau an.
Weil da ist ja auch ein Bube, ein Karo Bube, eine Herzdame, ein Pik König und eine
Sie
Kreuzdame.
Sie sind völlig frei, welche Sie aussuchen.
Okay.
Sagen Sie es mir nicht.
Ich habe mich entschieden.
Gedanklich entschieden, die Karte ganz genau angeguckt, diese eine.
Mhm.
Okay, dann schließen Sie jetzt mal kurz die Augen. Ich werde jetzt umblättern.
Okay, ich habe die Augen zu.
Und jetzt können Sie die Augen wieder öffnen und jetzt sehen Sie nur noch 3 Karten und Ihre ist weg.
Das ist ja krass. Meine ist wirklich weg. Wobei, jetzt würde ich ja gern zurückblättern, ob es unter Umständen komplett alles andere Karten waren. Okay, wie habe ich mich reinlegen lassen?
Das erklärt Matthew Tompkins in seinem Buch, die sogenannte Veränderungsblindheit. Die führe ich jetzt hier mal nicht im Detail aus, aber Psychologen haben dieses Phänomen erst 1997 zum ersten Mal beschrieben, während Zauberer seit über 100 Jahren mit diesem Prinzip Tricks machen. Aber Matthew Tompkins, der macht noch viel mehr als das. Er nimmt uns wirklich mit auf eine Zeitreise in die Zeit der Jahrhundertwende. Als Zauberkünstler wie der berühmte Houdini, sich gegenseitig übertrumpft haben mit immer spektakuläreren Illusionen. Da verschwinden dann nicht nur Spielkarten, sondern ganze Elefanten. Aber bei all dem machten die Zauberer ihrem Publikum damals immer klar, das sind Tricks. Und die Medien, das zeigt Tompkins, die ließen ihre Anhänger nämlich wirklich glauben, dass sie mit den Toten in Kontakt stehen. Und an sowas haben auch berühmte Wissenschaftler wie Pierre Curie, der große Erforscher der Radioaktivität, geglaubt. Um das zu verstehen, muss man sich wahrscheinlich ins Gedächtnis rufen, dass damals unsichtbare Kräfte wie der Magnetismus oder die Radioaktivität gerade erst entdeckt worden waren. Und da schien es durchaus denkbar für manche Wissenschaftler, dass es vielleicht auch sowas wie eine 4. Dimension noch zu entdecken gibt, in der die Geister leben.
Okay, ich bin jetzt immer noch nicht drüber hinweg, dass ich nicht erklärt bekommen habe, wie dieser Trick funktioniert. Aber ich glaube, so ist das bei echten Zauberern. Man kriegt das nicht erklärt. Okay, aber jetzt Wissenschaftler, die auch sowas geglaubt haben, wie war denn das Verhältnis dann so zwischen Spiritisten und Wissenschaftlern und Zauberkünstlern zueinander?
Das war ein ziemlich angespanntes, weil zum Beispiel die angeblichen Medien, um den Geistergläubigen ihre Wunder vorzuführen, immer wieder Tricks angewandt haben, die den Zauberkünstlern reichlich bekannt vorkamen aus ihren Shows. Und deshalb haben es sich manche Bühnenmagier wirklich zur Aufgabe gemacht, Medien als Betrüger zu entlarven. Houdini zum Beispiel, der hat sich in eine Seance geschlichen mit einem Medium, in dessen Gegenwart Musikinstrumente, angeblich von Geisterhand, begannen zu spielen. Und Houdini ist in diese Seance also inkognito reingegangen, hatte in seiner Hosentasche Ruß. Ja. Und als dann das Licht ausging, Seancen müssen natürlich im Dunkeln stattfinden, hat er dieses Ruß auf den Instrumenten verteilt. Die geisterhafte Musik erklang, aber als das Licht anging, wurde sehr schnell klar, wer diese Musik gespielt hatte, denn das Medium hatte schwarze Hände und Lippen.
Sehr schön. Das klingt ja alles sehr lebendig und sehr plastisch. Ist das Buch auch so geschrieben?
Ja, da ist Matthew L. Tompkins wirklich großartig darin, anekdotisch zu erzählen. Das ist ein sehr zugängliches Buch, aus dem man einerseits ganz viel lernt und an dem man andererseits unheimlich viel Spaß hat, auch weil es visuell so reich ist. Da sind über 400 farbige Abbildungen, historische Fotografien zum Beispiel, die angeblich Geister zeigen. Mit dem heutigen Blick sieht man natürlich Doppelbelichtungen, aber für die Menschen damals hat es unglaublich gewirkt. Illustrationen aus Anleitungen für Zaubertricks, Werbeplakate für Auftritte von Magiern. Und mit diesen Bildern taucht man so richtig ein in die damalige Zeit. Und gleichzeitig hat das Buch aber auch eine Botschaft, die ich für unsere heutige Zeit wichtig finde. Der Autor fordert uns ja dazu auf, unserer eigenen Wahrnehmung zu misstrauen. Er schreibt, was man sieht, beruht nicht nur auf direkten Sinneseindrücken, sondern setzt sich auch aus Erinnerungen und Vermutungen zusammen. Und ich finde, sich das bewusst zu machen, dass unsere Wahrnehmung sich täuschen lässt und dass wir oft das sehen, was wir erwarten zu sehen, das finde ich in Zeiten von Fake News und Filterbubbles eine ganz kluge Erkenntnis.
Das sagt Anne Kolik über das Buch Die Kunst der Illusion, Magier, Spiritisten und wie wir uns täuschen lassen. Geschrieben hat es Matthew L. Tompkins. 224 Seiten für 34 Euro bei Dumont erschienen. Tja, Dinge wirklich aus dem Nichts erscheinen lassen geht also doch nicht. Viel praktischer im Alltag heute wäre ja eigentlich auch, Dinge einfach verschwinden lassen zu können. Das würde zumindest unsere heutigen Müllprobleme lösen. Und darum geht es gleich um die Wegwerfgesellschaft und um die Berge an Überflüssigem, die wir auch zu Weihnachten wieder verschenken.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Jedes Jahr derselbe Stress. Schon alle Geschenke zusammen? Für die ganz Einfallslosen unter uns oder die, die schon alles haben, gibt es ja mittlerweile sogar reine Geschenkeläden. Also Geschäfte, die sich ganz auf Dinge spezialisiert haben, die garantiert niemand braucht. Und die landen dann nach Weihnachten erst in der Schublade und dann heimlich im Müll. Der Technikhistoriker Wolfgang König, der hat jetzt ein Buch geschrieben über die Geschichte der Wegwerfgesellschaft, über die Kehrseite des Konsums. Guten Tag, Herr König.
Schönen guten Tag, Herr Rapanzel.
Ja, ist Weihnachten das wahre Fest der Wegwerfgesellschaft?
Ja, Geschenke sind natürlich immer kritisch, weil in der Regel hat man sie nicht bestellt und wir haben ja schon alles. Also insofern ist es ungeheuer schwer, etwas zu schenken, das sinnvoll ist. Und wenn man dann sinnlose Dinge kriegt, dann wirft man sie eben weg.
Wobei ich bei Ihnen im Buch auch gefunden habe, selbst manchmal bei Geschenken, die wir uns wünschen und die uns sinnvoll erscheinen. Das Smartphone tauchte als Beispiel auf. Da werden sicherlich reihenweise wieder welche zu Weihnachten verschenkt. Aber dass wir glauben, wir bräuchten neue und entsorgen das alte, das hat was mit psychologischer Obsoleszenz zu tun. Den Begriff kannte ich noch nicht. Was ist das?
Ja, das heißt, dass einem die Dinge alt vorkommen und dass es inzwischen modernere gibt, dass es welche gibt, die mehr Funktionen haben, Smartphones mit mehr Funktionen. Und deswegen ist man der Auffassung, man muss das Alte eben ausrangieren. Beim Smartphone ist das eben besonders kritisch, weil eigentlich die technische Haltbarkeit eines Smartphones ist in einer Größenordnung von 10 Jahren. Aber bei uns werden Smartphones im Schnitt in 2 bis 3 Jahren aussortiert. Aus verschiedenen Gründen.
Ich finde diese psychologische Obsoleszenz deswegen so spannend, weil wir alle immer klagen über die angebliche geplante Obsoleszenz. Also dass wir unterstellen, Hersteller produzieren die Sachen so, dass sie gezielt nach 2 Jahren kaputt gehen. Lügen wir uns also in die Tasche? In Wirklichkeit geht es eigentlich mehr darum, wir wollen immer was Modisches, Neues?
Ja, beides gibt es als Phänomene. Einerseits gibt es natürlich das modische Veralten. Also Dinge wirken alt. Und wir wollen etwas Modernes, etwas Schickes. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Industrie natürlich sich Gedanken über Haltbarkeit macht. Und Haltbarkeit wird kalkuliert. Und das geht oft schief, dass die Dinge doch früher kaputt gehen, als sie eigentlich kaputt gehen sollten. Das heißt aber nicht, dass die Hersteller gezielt Schwachstellen einbauen. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil Die Teile, die dann nicht kaputt gehen, die sind dann eigentlich zu teuer für die Hersteller.
Nun sind Sie Technikhistoriker, Sie gucken sich also an, wie diese Wegwerfgesellschaft überhaupt entstanden ist. Und man muss ja nicht lang zurückdenken, noch die Kriegsgeneration, die Nachkriegsgeneration, die sind ja eher dadurch gekennzeichnet, dass sie gar nichts wegwerfen können. Also wann und wie ist denn die Wegwerfgesellschaft entstanden?
Also ich habe mich selbst gewundert, dass ich relativ viele der typischen Wegwerfprodukte schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorgefunden habe. Also zum Beispiel so etwas wie Pappbecher. Aber dass sie sich weit verbreitet haben, das ist eigentlich eher ein Phänomen der Nachkriegszeit. Und das hat natürlich etwas mit der Wohlstandsgesellschaft zu tun, mit der Überflussgesellschaft zu tun, dass wir viele Dinge haben, dass wir uns viele Dinge leisten können und deswegen dann auch leichter wegwerfen.
Das klingt jetzt alles so ein bisschen negativ, aber die Wegwerfgesellschaft hat ja auch ihre positiven Seiten. Also wenn ich zum Beispiel an Hygieneartikel denke, Gott sei Dank haben wir die endlich als Wegwerfprodukt, oder?
Also das kann man durchaus so sagen. Also Hygiene ist ein wichtiges Motiv des Wegwerfens bei relativ vielen Produkten, Toilettenpapier oder auch etwas Ungewöhnlicheres wie Kondome, die früher auch nicht weggeworfen, sondern wieder aufbereitet worden sind. Und wenn man in ein Krankenhaus heute geht, dann stellt man fest, wie ungeheuer viel dort weggeworfen wird. Und das hat natürlich hygienische Gründe. Und da wollen wir vermutlich, die meisten von uns jedenfalls, nicht mehr dahinter zurück.
Sie haben Ihr Buch in einem teils sehr ironischen, wirklich komischen Tonfall geschrieben, ein Kapitel, da schreiben Sie über die Pioniere und Perversitäten. Haben Sie eine Lieblingsperversität der Wegwerfgesellschaft?
Also so ein schönes Beispiel ist eigentlich das Einwegfeuerzeug. Das heißt, wenn das Benzin alle ist, dann muss ich das Feuerzeug wegwerfen. Es kann nicht mehr aufgefüllt werden. Also es ist ganz sinnlos.
Aber nicht nur das Feuerzeug, der Kugelschreiber zum Beispiel, den gibt es ja quasi ausschließlich nur noch als Wegwerfprodukt.
Ja, also es gibt natürlich auch Kugelschreiber mit Minen. Dann ist eben die Mine das Wegwerfprodukt und nicht der Kugelschreiber. Aber in der Regel wechselt man die Minen ja gar nicht mehr aus, weil der Kugelschreiber ist ein klassisches Geschenkprodukt, das wir geschenkt kriegen auf den Banken, bei Kongressen. Und jeder Deutsche hat im Schnitt eine Größenordnung von so 17 Kugelschreiber zu Hause. Ich habe sicher 40 Kugelschreiber zu Hause.
Sie gehen auch zu viele Kongresse.
Die werfe ich dann auch weg, wenn sie nicht mehr gehen.
Ich hatte, als ich Sie jetzt nach Ihren Lieblingsperversitäten des Wegwerfens gefragt habe, eher mit anderen Dingen gerechnet. Es gibt ja wirklich legendäre Sachen, die es zwischenzeitlich gab. Einwegkleidung, Einwegkamera. Oder was IKEA geschafft hat, dass mittlerweile sogar Möbel nun nicht direkt wegwerf, aber doch zumindest Konsumartikel geworden sind, die wir binnen weniger Jahre verbrauchen und ersetzen.
Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass sich auch die Sitten ändern. Also vor einigen Jahrzehnten hat IKEA noch Reklame gemacht mit einem Slogan wie "Benutz es und wirf es weg". Heute ist es so, dass IKEA Reklame dafür macht, dass es auch gebrauchte Möbel zurücknimmt, sie aufbereitet und wiederverkauft. Welchen Stellenwert das hat, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich vermute, dass das eher ein Marketing-Gag ist, aber es zeigt zumindest, dass hier so etwas wie ein Mentalitätswandel sich abzeichnet.
In Ihrem Buch wird sehr deutlich, dass die Wegwerfgesellschaft deswegen so erfolgreich ist, weil sie für die Industrie gut ist, sie bringt Umsatzsteigerungen und für die Konsumenten, denn sie ist einfach sehr, sehr bequem. Das heißt, wenn wir uns davon verabschieden wollen, dann müssen wir Umsatzeinbrüche in Kauf nehmen und gleichzeitig wird das Leben unbequemer. Ist also ein Ende der Wegwerfgesellschaft, wäre das zwingend auch ein Ende der Wohlstandsgesellschaft?
Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Es ist natürlich so, wenn Produkte länger genutzt werden, dann werden weniger Produkte verkauft. Aber auf der anderen Seite kann die Industrie sich natürlich Gedanken machen, ob sie nicht Produkte und Dienstleistungen findet, die dann ökologisch sinnvoll sind und an die Stelle dieser Wegwerfprodukte treten können. Und wenn ich weniger Dinge zu Hause habe und wenn ich mehr Zeit gewinne für andere Dinge, dann kann das durchaus auch eine Entlastung sein.
Geschichte der Wegwerfgesellschaft, die Kehrseite des Konsums. Der Technikhistoriker Wolfgang König hat es geschrieben. 168 Seiten, die kosten 21,90 Euro und sind im Franz Steinert Verlag erschienen. Wir haben ganz am Anfang über Weihnachten gesprochen. Machen Sie sich dann jetzt zu Weihnachten unbeliebt und sagen, du hast schon alles, also kriegst du auch nichts mehr?
Also ich verschenke doch einige Dinge, nicht zuletzt meine eigenen Bücher.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Die Welt ist Scheitern. Der Mensch ist Scheitern. Und all das besitzt eine große Schönheit. Das behauptet der Schriftsteller Heinrich Steinfest in seinem neuen Buch. Das ist diesmal kein Roman, kein Krimi, sondern eine Gebrauchsanweisung fürs Scheitern. Guten Tag, Herr Steinfest.
Ja, hallo, grüß Gott.
Wenn ausgerechnet ein erfolgreicher und preisgekrönter Autor über das Scheitern schreibt, dann klingt das ja so ein bisschen nach Koketterie. Aber spätestens im Kapitel »Das Porträt des Künstlers als ein Häufchen Elend«, da wird dann doch deutlich, wie sehr Sie schon die bloße Möglichkeit des Scheiterns verfolgt. Was fürchten Sie denn?
Ja gut, ich meine, das Problem ist ja bei einem Autor, dass der ja in einem sehr, wie soll ich sagen, zurückgezogenen Dasein da seine Produkte schafft. Aber in deutschen Landen gehört es dazu, dass man das auch noch vor Publikum vorträgt. Und das schafft natürlich große Ängste, Versagensängste. Für mich war das immer von Anfang an so ein bisschen eine Wiederholung des Schullebens, vor Leute hinzutreten, lesen zu müssen, Fragen beantworten zu müssen. Und ja, da kommen einige Schrecken und einige Horrorvorstellungen zusammen. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass eben das auch ein wenig die Angst neutralisiert, sich das eben auszumalen, sich das vorzustellen und dann mit all dem ausgemalten Schrecken dann doch in diese Veranstaltungen zu gehen, wie auch in ein Interview mit Ihnen zum Beispiel.
Ich bin ja ganz lieb zu Ihnen. Bei Lesungen haben Sie dann Angst davor, es könnten zum Beispiel in einem großen Saal nur 3 Leute sitzen.
Ja gut, ich glaube, das kennen alle Autoren und auch die Erfolgreichsten haben hier so ihre Geschichten zu erzählen. In der Tat, das ist nun mal das Schlimmste. Ich meine, in einem kleinen Saal mit ein paar Leuten, das geht ja. Aber in einem großen Saal tendieren die Leute dazu, das zu machen, was man aus Monsterfilmen kennt. Nämlich, dass die Leute sich aufteilen. Also nicht eine Gruppe bilden, sondern in diesem großen Saal dann auch auf verschiedenen Ecken sitzen. Man könnte ja, wenn man zusammenkommt, immerhin so eine familiäre Stimmung schaffen. Das passiert manchmal nicht. Und ich habe eben versucht, in meinem Buch das Tragische, wie aber auch das Komische dieser Situationen zu beschreiben. Es ist kein, ich muss das auch dazu sagen, weil das oft ein Irrtum ist, es ist natürlich jetzt kein Ratgeber. Es ist nicht ein Buch aller in 5 Minuten schön, reich und schlank, sondern eben eine Gebrauchsanweisung, also ein Begleiter für diese Situationen des Scheiterns.
Und dabei lerne ich auch, dass es manchmal die durchaus kleinen Dinge sind, die das Scheitern ausmachen. Bei der Verleihung eines Literaturpreises, da werden Sie gefeiert. Und jetzt sollen Sie noch feierlich unterschreiben. Und was machen Sie dann?
Ja, ich habe begonnen, auf der falschen Seite zu schreiben. Ja. Und das ist eine Kleinigkeit. Ich meine, das ist das goldene Buch der Stadt Köln oder was das war. Und ich wurde dann vom danebenstehenden Bürgermeister so leicht angewiesen, doch bitte die Seite zu wechseln. Alle haben das mitbekommen. Das war auf der einen Seite komisch, auf der anderen Seite für mich höchst peinlich. Und das ist ja auch bei vielen dieser Geschichten, auch also diese Kochgeschichten mit der Frittatensuppe, wo einfach die Kochbeilage viel zu gering war für die große Menge an Gästen. Eine Situation, die in der Beschreibung durchaus eben komisch und amüsant wirkt. Im Moment des Erlebens natürlich oft Scham und ein Gefühl der Peinlichkeit.
Das heißt aber, zum Scheitern gehört dieses sich selbst von außen beobachten ganz unbedingt dazu.
Naja, zumindest wenn man, so wie ich glaube, dass eben in der Erzählung, in der Beschreibung dann auch eine Art von Katharsis stattfindet und auch eben von Erleichterung und auch natürlich ein bisschen Distanz zu schaffen zu diesem Phänomen des Scheiterns. Es ist ambivalent, weil natürlich es im Moment des Erlebens selten so komisch und amüsant wahrgenommen wird, wie eben aus der Distanz heraus. Und trotzdem, glaube ich, steckt ein großer Lernprozess dahinter. Vielleicht auch so etwas wie Nonchalance zu entwickeln beim Scheitern und etwas vielleicht doch zu erreichen, was so schön eben Beckett beschreibt. Und das ist fast das Grundmotto meines Buches, wenn er sagt, immer versucht, immer gescheitert, einerlei, wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Also dieses besser scheitern, das ist so ein gewisser Antrieb, den ich hatte bei diesem Buch.
Kann man denn besser scheitern? Scheitert man gut? Scheitert man elegant? Möglichst gründlich oder möglichst genüsslich? Was ist denn gutes Scheitern?
Das hängt natürlich schon ein bisschen von der Persönlichkeit ab, nicht? Ich würde mich sehnen nach dem würdevollen Scheitern und nach einem vielleicht in der Tat eleganten Scheitern. Im Scheitern so eine Größe zu zeigen, das ist zumindest etwas, was ich mir für mich wünschen würde.
Normalerweise würde man das Scheitern ja immer vermeiden und das, was Sie so mit Ihren Ängsten als Schriftsteller beschreiben, das sind ja auch Scheitermomente, die Sie eigentlich vermeiden wollen. Sie schaffen es aber auch manchmal, das Scheitern wirklich herauszufordern. Sie schildern eine Episode, da reisen Sie wirklich quer durch die Welt. Sie reisen mühsam bis auf ein chinesisches Dorf in den Bergen. Sie stehen da tagelang an, nur um dann zu scheitern. Was machen Sie da?
Naja, es ging um einen Tischtennisspieler, einen mysteriösen älteren Mann, von dem ich mir erhofft habe, eine meisterliche Art des Ping-Pongs zu erlernen. Mir ist erst nachher klar geworden, was ich dort gelernt habe, ist es auf eine gute Art und Weise zu verlieren. Ich konnte dort nichts lernen. Ich konnte wirklich in dem Sinn nur lernen, hier eben würdevoll mit der Niederlage umzugehen. Und das habe ich dann doch letztlich als sehr viel befreit erlebt als so eine naive Hoffnung auf eine Meisterschaft, die mir in dem Fall zumindest vollkommen verwehrt war.
Und da waren Sie nicht der Einzige. Da kommen aus aller Welt Menschen, um an diesem älteren Herrn zu scheitern.
Warum? Das war so ein Geheimort. Ja, weil ich denke, das hat eben auch etwas höchst Anziehendes, in so ein Geheimnis sich zu begeben, wenn eben so eine, sage ich mal, fast gottgleiche Figur der Gegner ist und man an diesem gottgleichen, aber auch natürlich an der eigenen dann Hybris scheitert.
In Ihrem Buch decken Sie eine unglaubliche Bandbreite an Themen ab. Ich muss da mal kurz ausholen. Also es geht um das Scheitern im Sport, wo wir immer die Helden feiern, die ja aber nur deswegen sind, weil der Sport eben wie nichts anderes vom Scheitern der anderen handelt. Es geht um Historisches, wie zum Beispiel eine Weltumsegelung, bei der wirklich niemand das Rennen macht und jeder auf seine eigene Art furchtbar komisch scheitert. Es geht um die Mode. Da scheitern Sie zum Beispiel beim Kauf eines grünen Anzugs. Hätte ich Ihnen vorher sagen können, dass Sie daran scheitern? Es geht um das Scheitern der Wahrheit in der gegenwärtigen Welt, sogar um die Frage, ob das Scheitern göttlich ist. Haben Sie am Ende der Recherche für dieses Buch Ihr eigenes schönstes Scheitern gefunden?
Ich meine, das Buch endet, und das mag jetzt fast absurd klingen, mit einem Kapitel, das Glück heißt und in dem ich eigentlich ein Scheitern als Kind herausgefordert habe, indem ich auf ein Pferd gesetzt habe, was hier als absoluter Außenseiter ins Rennen gegangen ist und ich also hier ja fast aus Mitleid heraus, aber auch aus diesem Bedürfnis gerade auf den zu setzen, der hier ganz offensichtlich nicht gewinnen wird, das hat absurderweise dazu geführt, dass dieses Pferd, dieser 200-1 Außenseiter tatsächlich gewonnen hat und ich mit meinen damals irgendwie 11, 12 Jahren plötzlich ein für mich damals kleines Vermögen in der Hand hatte und ich habe nicht selbst gespielt, über meinen Stiefvater halt hier dieses Geld eingesetzt, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das Glück, das ich wahrgenommen habe, das hat dadurch stattgefunden, dass ich überhaupt auf dieses Pferd gesetzt habe. Gar nicht so sehr, dass es nachher wirklich gewonnen hat, sondern dieses Gefühl von Empathie, das hat so ein großes Glück für mich bedeutet. Also, und ich meine, das kennt man ja auch. Was macht denn auch bei Sportveranstaltungen den großen Reiz aus, auf den Außenseiter zu setzen oder zumindest für den Außenseiter zu beten oder tatsächlich dann auch diesen Sieg zu erleben. Aber allein schon diese Empathie mit dem Letzten, mit dem Vorletzten, mit dem möglichen Verlierer hat etwas für mich zumindest Glücksbringendes an sich.
Eine Art Liebeserklärung an das Scheitern, würde ich mal sagen. Heinrich Steinfest hat diese Gebrauchsanweisung fürs Scheitern geschrieben. 240 Seiten für 15 Euro erschienen bei Piper. Herr Steinfest, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Um das Scheitern dreht sich heute die Lesart. Und in unserem Adventskalender steckt heute eine Idee, wie sich das Scheitern noch steigern lässt.
Adventskalender.
Ich verschenke dieses Jahr das Buch Sag alles ab, Plädoyer für einen lebenslangen Generalstreik. Eine Sammlung von kurzen Texten, herausgegeben von Haus Bartleby, Zentrum für Karriereverweigerung. Es geht um unsere Arbeit, um unsere Arbeitsmoral, unseren Fleiß, unsere Bereitschaft, uns voll in den Beruf einzubringen. Wieso sind wir so? Wie kam es dazu? Und wem nützt es? Dies wird, wie die Titelparole Sag alles ab ja schon verrät, sehr grundsätzlich angegangen. Es geht nicht um Optimierung, nicht um größere Resilienz, bessere Performance oder um Verschiebungen in unserer Work-Life-Balance. Es geht um Sinn und Unsinn der Lohnarbeit generell. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass das große Versprechen der Automatisierung, ein Leben mit weniger Arbeit, nicht eingehalten wurde. Und trotzdem ackern wir alle mehr als je zuvor. Arbeit erscheint hier nicht als der Weg zu mehr Wohlstand oder einem besseren Leben, sondern als ein irrer Kult, als unzureichender Gottesersatz, als gewaltige selbstreferenzielle Maschine. Eine Kampfschrift, die die Herausgeber unter die Schirmherrschaft des Schreibers Bartleby stellen, jener Figur von Herman Melville, die sich unerklärt und ohne Programm den Zumutungen der Welt widersetzt. Das Einzige, was Bartleby zu seiner Verweigerung sagt, ist: I would prefer not to. Ich möchte lieber nicht. Das Besondere an dem Buch sind die Vehemenz und die Vielzahl der Stimmen, die das gewohnte Arbeitsverständnis in Frage stellen. Neben ein paar Cartoons und Songtexten sind es gut 20 meist analytische Beiträge, manche sehr bissig, manche sehr polemisch. Nicht alle gelungen, aber es sind genug, um einen wild entschlossen zurückzulassen, sofort mit dem Nichtstun zu beginnen. Ich schenke das Buch meiner Schwester. Sie arbeitet praktisch immer und klagt wie so viele über volle Tage. Ich kann mir gut vorstellen, dass die große Feier des Nichtstuns eine Sehnsucht von ihr bedient.
Martin Hartwig verschenkt das Buch Sag alles ab, Plädoyers für den lebenslangen Generalstreik, für 14,90 Euro als Nautilus Flugschrift erschienen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.